Das war ein bisschen Musik aus dem improvisierten Lora-Studio im Ratshaus, unmittelbar vor der Gemeinderatsdebatte zum Staatsschutz. Wir gehen raus zu unserem drahtlosen Mikrofon bzw. zum Küde Müller, der berichtet über die Kundgebung, die im Gang ist.
Jawohl, wir sind hier vor dem Zürcher Ratshaus. Es findet hier eine Kundgebung statt. Fischen auf den Tisch, ein riesen Transparent, das bis in, fast in den zweiten Stock vom Ratshaus gereicht hat. Das Problem war, es hat gewindet und es ist jetzt bereits zusammengebrochen. Das Transparent, es hat fast noch den Joe Manzer getroffen. Es ist der SP-Gemeinderat, der im Rollstuhl in den Ratssaal reingeht. Glücklicherweise ist das nicht passiert. Es sind 20 bis 30 Leute da. Es werden Flugis verteilt. Die eintrudelnden Ratsherren und Ratsdamen werden mit diesen Flugis eingedeckt. Es findet auch, soviel ich das beurteilen kann, letzte Beurteilungen statt, wie das Ganze soll ausgehen. Vor allem vermutlich auch die Sendeerlaubnis für das Radio Lora, für die Direktübertragung. Ich frage jetzt mal ein paar Leute von hier, was sie meinen zu der heutigen Gemeinderatsdebatte. Du bist
Bei Beat Schilter und kandidieren auf der alternativen Liste Zürich 1921 im Kreis 6. Unser Protest ist eigentlich ein dreifacher. Erstens einmal gegen die, die uns fischiert haben. Das war jahrzehntelang der Landesring-Polizeichef, der Frick, der da fischiert hat und das geduldet hat. Die haben ganz klar die politische Verantwortung für das. Zweitens, auch gegen die, die Mitwisser waren, das sind SPler und dissidente SPler, die von dem gewusst haben und nichts dagegen gemacht haben. Und drittens, gegen die Realisten, die meinen, man könne heute nichts rausgeben, man müsse halt weiter in dem, unter dem Deckel von der Konsenspolitik warten, bis von Bern irgendwelche Okays kommen. Wir sagen einfach, fett mit dem Zeug, jetzt wollen wir die Fischen auf den Tisch.
Wie schätzt du die Debatte ein heute? Wird das passieren oder wird das eher nicht passieren?
Es ist natürlich schwer für uns zu sagen, wie die Debatte wird gehen. Ich glaube, dass es keinen wirklichen Kompromiss gibt, weil die, die ja ursprünglich eigentlich einen aktiven Eindruck gemacht haben, die frischen SPL, die krebsen jetzt schon zurück und im Vorschlag von der Stadtratsmehrheit von der Abschaffung des KK3 überhaupt nicht redet. Im Gegenteil, das KK3 wird beauftragt, die Abdeckungen vorzunehmen und die Fische schlussendlich dann zum Verschicken bereit zu machen. Der Bock wird zum Gärtner gemacht. Ist doch einfach lächerlich. Das KK3 gehört aufgelöst und andere Leute sollen die Fische verschicken, und zwar unverändert und subito und samt dem Dossier.
Eine klare Forderung. Wir schauen, was rauskommt. Ja, bitte, Beat.
Ich habe nur noch einen kleinen Hinweis. Der Klaus Roscher hat also unserer Fischerveranstaltung dort in der Halle gesagt. Er hat nämlich gesagt, wir sind längstens bereit, euch zu helfen. Das Verschicken, das kostet gar nicht viel. Wir kommen, oder? Tun die Fischen in ein Couvert und verschicken. Und wenn wir das, selbst wenn wir das zum Ansatz vom heutigen Fischerdelegierten machen, wir machen das subito und die Kosten sind minim. Also das Argument, das kostet etwas, endlich mal mit dem aufzuräumen, ist lächerlich.
Gut, vielen Dank für die Stimme von der Strasse. Oder? Wir sind immer noch vor dem Zürcher Ratshaus. Ja, ich bin jetzt live hier. Ja, wir gehen jetzt weiter. Es hat immer noch rund 15 Leute, die hier die eintrudelnden Ratsmitglieder bedienen mit Flugis. Und es hat auch schon heavy Diskussionen, die hier laufen. Du bist auch hier und verteilst Flugblätter. Kannst du dir kurz vorstellen, was erwartest du von dieser heutigen Debatte hier in diesem Ratsgebäude?
Ja, also konkret erwarte ich mir nichts, oder? Von dieser Ratsdebatte. Ich glaube, das, was man von der Stadt kann erwarten, steht mehr oder weniger in dem Bericht drin. Aber was ich interessant finde, ist, und das bin ich gespannt, sind die verschiedenen Widersprüche im parlamentarischen Lager zu dieser Frage zu sehen, wie sich die verschiedenen Fraktionen mit welchen Argumenten versuchen, da aus dieser Affäre zu ziehen. Und andererseits ein weiterer Widerspruch, der mich interessiert, ist zu sehen, also was ist die Position von dem Staat und die Position von seiner Regierung. Und ich glaube, das ist auch in der letzten Zeit herausgekommen, dass da riesige Widersprüche zum Teil da sind. Und ich erhoffe mir da etwas genauere Informationen für eine genauere Analyse. Ich bin gespannt.
Gut, die Informationen kommen selbstverständlich auch live über den Sender. Radio Lora überträgt ja die ganze Debatte. Gut, im Moment sieht es so aus, als ob die meisten Leute vom Rat drin wären. Ich gebe jetzt zurück wieder ins Zürcher Rathaus. Bitte.
The militant join in angry procession. Retention tight with the strain of repression. The young blood boiling hot with aggression.
Jawa!
Fighting, fighting.
Jawa!
A too close frightening. The winds were blowing and stirring up reaction. The storm broke. A militant action, hot heads came in uniform. Thunder and lightning in a violent form.
Jawa,
fighting, fighting.
Jawa,
a too close frightening. The militant joined in angry procession. The tension tight with the strain of repression. Young blood boiling hot with aggression.
Jawa,
fighting, fighting.
Jawa,
a too close frightening. Fighting, fighting, fighting.
A Jawa,
a too close frightening.
A Jawa,
a fighting, fighting.
A Jawa.
Clarence Baker, no troublemaker, said the truncheon came down, knocked him to the ground. See the blood on the streets that day, the blood and the madness, said the blood on the streets that day. Yeah.
Fighting, fighting,
a Jawa.
Fighting, fighting,
Jawa.
Fighting, fighting,
fighting, a Jawa.
Fighting, fighting,
too close, fighting,
a Jawa. A Jawa.
So tönt es im Moment im Zürcher Gemeinderat, wo etwa halb voll ist, sowohl unten bei den Ratsmitgliedern wie auch oben auf der Tribüne. Auch Beamte vom KK3 haben sich frei genommen heute Nachmittag, um die Debatte zu verfolgen. Es hat auch ein paar Wiederbegegnungen gegeben, UK-Mitglieder, also Mitglieder von der Städtischen Untersuchungskommission, die ja bei ihrer Arbeit in den letzten Monaten die Leute im KK3, also im Kriminalkommissariat 3, der politischen Polizei von der Stadt Zürich, kennengelernt haben. In wenigen Momenten wird die Sitzung von der Vreni Hubmann eröffnet, die uns vorher kurz den Ablauf geschildert hat. Es gibt zwei, drei kleine Routinengeschäfte, kleine Sachen, bevor dann so gegen die halbe drei die eigentliche Debatte über das Haupttraktandum heute anfängt, über den Staatsschutz. Mehr auf Radio Lora haben, bevor wir jetzt ein paar Stunden in ein Parlament einhören, Jetzt geht die Sitzung los.
Sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zur 44. Ratssitzung. Wir haben Sie heute eingeladen zu einer Dreifachsitzung, weil wir unbedingt Geschäft 1 bis 13 fertig behandeln sollten. Das ist nur möglich, wenn Sie kurz reden und sich aufs Wesentliche konzentrieren. Ich bitte Sie heute um besondere Aufmerksamkeit. Abwesend sind heute folgende Stadträte, der Herr Stadtrat Jörg Kaufmann und der Herr Stadtrat Thomas Wagner. Vom 7. Jahr ist auch abwesend der Herr Stadtrat Wolfgang Nick. Geschäftlich, Traktandenliste haben Sie gesehen, Geschäft 1 bis 13 sollten behandelt werden. Es ist kein Geschäft abgesetzt. Werden Anträge aus dem Rat gestellt zur Traktandenliste? Herr Christoph Spiess.
Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, ich hätte eine Bitte für die Tagliste. Und zwar möchte ich Sie bitten, mein Postulat 198 auf die nächste Traktandenliste nach der Sachgeschäft zu nehmen. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, es geht da um die Unterschutzstellung von einem sehr schönen Baum, der aber durch das Bauprojekt gefährdet ist. Und wenn man das Geschäft erst behandelt, wenn es Traktandenliste gemäß, dann nicht mehr in anderthalb Jahren mal dran gehen, dann ist das schon längst der Motorsage zum Opfer gefallen. Und das wäre schade, wenn das dann der Grund wäre dafür.
Sie haben den Antrag gehört, Geschäft 198 direkt nach dem Sachgeschäft in der nächsten Sitzung. Sie sind so einverstanden. Sind weitere Anträge zur Tagliste? Ist nicht der Fall. Dann kommen wir mal zu den Mitteilungen. Ich darf Ihnen mitteilen, dass ich angefragt worden bin vom Radio Lora und vom Radio 24, ob Sie dürfen Tonaufnahmen machen. Ich habe aufgrund des Artikel 9 Absatz 1 der Geschäftsordnung die Tonaufnahme bewilligt, mit dem folgenden, aus dem folgenden Grund. Was heute diskutiert wird, ist ein Problem, das viele persönlich betrifft. Und unsere Tribüne bietet nicht genügend Platz für alle Interessierten. Darum tut es mich sinnvoll, dass das direkt übertragen wird. Das Wort hat jetzt der Herr Chambolier.
Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren, zu dem Thema von der Bewilligung von der Frau Präsidentin. Selbstverständlich darf die Geschäftsordnung Präsidentin das machen. Sie ist befugt. Allerdings könnte der Rat auf einen Antrag hin den Entscheid wieder umstürzen. Ich stelle keinen so Antrag. Ich meinte aber auch, Frau Hauptmann, in Anbetracht von der Bürodebatte, die wir am Montag hatten, wo das Thema von Tonbandaufnahmen auch schon zur Diskussion gestanden ist für die Protokollführung und wo wir eigentlich gesagt haben, es sei nicht unsere Usanzen, wird jetzt einfach der Weg eingeschlagen, dass das Tonband dann bei Radio Lora und Radio 24 scheinbar hinterlassen wird. Ich habe dem nichts beizufügen, wir haben auch gar nichts zu verheimlichen. Meinte aber auch, Frau Präsidentin, es wäre tunlich gewesen, wenn Sie schon so eine Staatsschutzdebatte wollen, der Öffentlichkeit zuführen, dass Sie dann auch die anderen Radiostationen, DRS und Radio Z, eingeladen hätten. Das wäre das richtige Verfahren gewesen und zumindest vielleicht das Büro könnte man orientieren und einfach präsidiale Entscheid fällen, wie Sie das gemacht haben.
Das eine kleine Rüge vom FDP-Gemeinderat Jean Bollier.
Sie haben nicht die Radiostationen eingeladen, sondern Sie haben sich von sich aus an mich gewendet. Und zweitens heisst der Artikel, darf ich Ihnen vorlesen, wo ich mich darauf stütze, optische und akustische Aufnahmen während der Ratssitzungen bedürfen der Erlaubnis des Präsidenten. Und weil bei des Präsidenten auch die Präsidentin mitgemeint ist, habe ich da entschieden. Das Wort wird weiter nicht verlangt. Wir gehen über zum Geschäft 2, Ersatzwahl von einem Mitglied von der Geschäftsprüfungskommission für den Rest von der Amtsdauer 1990 bis 1994 anstelle vom zurücktretenden Prof. Dr. Werner Sieg. Ich erwarte Vorschläge. Herr Werner Sieg.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, unsere Fraktion schlägt als neues Mitglied von der GPK Rudi Keller vor.
Werden die Vorschläge vermehrt?
Hier im Zürcher Gemeinderat sind also noch zwei, drei kleine Geschäfte traktandiert, bevor dann in wenigen Minuten die Staatsschutzdebatte losgeht. Wir auf Radio Lora haben bereits zwischen dem 12. und dem 2. Informationen gegeben, einen kurzen Rückblick auf die Pressekonferenz von der Untersuchungskommission UK genau vor einem Monat, wo das blaue Buch «Staatsschutz der Stadt Zürich» vorgestellt worden ist. Ein Buch, das sich unbedingt lohnt zu lesen. Es ist sicher der substanzreichste, spannendste Bericht, der bisher herausgekommen ist. Hat viel mehr Fleisch am Knochen als beispielsweise bei den beiden eidgenössischen Puck-Berichten. Zwischen dem 1 und 2 haben wir dann den Hans Hartmann gehört vom Zürcher Regionalkomitee. Schluss mit dem Schnüffelstaat. Anschliessend eine Stimme oder ein Mann und eine Frau von der Organisation KGI, die innerhalb der Linken die Autonom-Position vertreten, andere Position als beispielsweise das Komitee Schluss mit dem Schnüffelstaat, wo auf die Abschaffung von der politischen Polizeiherrschaft mit der Initiative SOS, Schweiz ohne Schnüffelpolizei, eine ähnliche Stossrichtung hat ja die Mehrheit von dieser UK, eine knappe Mehrheit von SP, Grünen, Alternative Liste FRAP, wo ebenfalls das KK3 einfach hier in der Stadt Zürich will abschaffen, allerdings mit einem gefährlichen Hintertürli, nämlich der sogenannte Informationsdienst soll bestehen bleiben. Das Stichwort Informationsdienst werden wir heute in der Debatte sicher ab und zu hören. Gemeint ist, dass die Stadtpolizei wissen will, wie viele Polizisten müssen wir für die nächste Demo aufbieten, und behauptet, für das müssen sie weiterhin präventiv politische Informationen sammeln. Und es ist natürlich oft handliegend, dass das eine Gefahr bedeutet, dass sozusagen auf dem Weg die politische Polizei eben soll weiter gerettet werden. Wir haben hier neben uns gerade den Niki Schär. Er ist einer der Verfasser von dem Bericht. Auch er hat auch noch schauen, wie das improvisierte Lora-Studio aussieht. Niki Schär, wenn du schon da stehst, was gibt es heute für eine Debatte? Hier geht gerade los, wir schalten zurück ins Studio später. Niki Schär.
Meine Damen und Herren, die Veröffentlichung des UK-Berichts am 27. Februar hat den Vorteil gehabt, dass der Rat und die Fraktionen sich mit ihm in Ruhe und in gebührender Zeit haben können auseinandersetzen. Das hat wieder den Vorteil, dass ich mich heute in meiner Berichterstattung relativ knapp fassen kann. Was die UK zu sagen hat, hat sie schriftlich niedergelegt. Sie, meine Damen und Herren, haben der UK am 9. Mai 1990 ihren Auftrag erteilt.
Die Debatte hier im Zürcher Gemeinderat wird eröffnet im Moment vom Gemeinderat Blum, FDP. Er war Präsident von dieser UK und wird etwa 20-25 Minuten jetzt reden.
Erklärung durch den Gemeinderat kann eine parlamentarische UK eingesetzt werden. Es stellt sich die Frage, um welche Vorkommnisse sich im Fall von dieser Untersuchung gehandelt hat. Es sind keine besonderen Vorkommnisse, sondern es ist der Courant normal in der Tätigkeit von einer besonderen Polizeiabteilung, da wie überall in dem Land, die jahrzehntelang außerhalb der Kontrolle durch die politischen Organe gestanden ist und sich ihre entzogen hat. Da in dieser Stadt wie überall in dem Land. So gesehen, meine Damen und Herren, haben Sie mit Ihrem Auftrag einen Schritt an, um die politische Polizei von der Stadt Zürich zum ersten Mal in ihrer Geschichte demokratisch legitimierter Kontrolle zu unterstellen. Und wiederum so gesehen ist damit der Courant normal von parlamentarischen Gepflogenheiten im Sinn von parlamentarischer Kontrolle über alle Dienstabteilungen in der Stadt Zürich erreicht worden. Damit ist aber auch gerade eine der eigentlichen Problemstellungen vom stadtzürcherischen Staatsschutz angesprochen. Ist er tatsächlich eine Dienstabteilung von der Stadt Zürich? Oder besser, ist er so eine gewesen? Gemäss unserer Gemeindeordnung besteht kein Zweifel, Er ist es. Er ist es auch, weil die Stadt Zürich während Jahren seine sämtlichen Kosten getragen hat. In den Köpfen, im Denken der Verantwortlichen, in Führung und Politik hingegen, ist es nur bedingt oder auch gar nicht gewesen. Und in der Tat erscheint er in der täglichen Praxis im wesentlichen Teil als eine Art Aussenstelle der Bundespolizei oder als eine Amtshilfeabteilung der Bundesanwaltschaft. Das Denken mag zum einen dazu geführt haben, dass sich die Polizeiführung im Bereich der politischen Polizei ein Primat der kommunalen Politik nicht unterstellt gefühlt hat. Und im Laufe der Jahre hat sie das Denken immer stärker verinnerlicht. Der Dienst hat sich nicht nur gegenüber der Öffentlichkeit abgeschottet, sondern auch gegenüber den politisch Vorgesetzten. Dass das so funktioniert hat, ist zum anderen darauf zurückzuführen, dass sich die politischen Vorgesetzten die Abschottung gefallen lassen haben. Das aus ihrem Denken heraus, dass die Kontrolle nicht ihre Sache sei, sondern dass die durch Bern, Tschechien, von wo auch die Aufträge kommen. Anders gesagt, auch die politisch Verantwortlichen selber haben das Denken von der Polizeiführung verinnerlicht. Entstanden ist dadurch ein Raum ohne Kontrolle oder ein Vakuum, in dem die politische Polizei ihre Tätigkeit hat entfalten können. Inzwischen wissen wir, und das hat nicht die kommunale UK allein festgestellt, sondern das sind Erkenntnisse von allen bisher im Bereich Staatsschutz tätig seinen Untersuchungskommissionen, dass es für diese Tätigkeit keine rechtliche Grundlage gibt. Somit lässt sich auf eine Kurzformel gebracht sagen, dass der Staatsschutz in der Stadt Zürich seine Tätigkeit seit Jahrzehnten ohne Kontrolle und Rechtsgrundlage ausgeübt hat. Was ist daraus abzuleiten? Der UK-Bericht beschreibt unter anderem sehr detailliert die Arbeitsweise der politischen Polizei sowie Mängel und Versäumnisse in deren Arbeit. Es kann generell festgehalten werden, dass die fehlende Rechtsgrundlage allein nicht unbedingt zu diesen Mängeln hätte müssen führen. Man kann festhalten, dass alles das, was die UK in ihrem einstimmig verabschiedeten Bericht kritisiert und rügt, vorwiegend seine Ursache in der mangelnden Kontrolle hat. Was sind die Folgen gewesen? Ein wesentlicher Umstand ist vermutlich der Schlüssel zur Antwort. Als Folge der nicht vorhandenen politischen Kontrolle und der fehlenden politischen Führung hat sich die Polizei ihren Auftrag während Jahrzehnten selber gegeben. In diesem Vakuum ist eine Pflanze entstanden, die weder Regen und Wind noch Sonne und Schatten ausgesetzt war. Es ist auch nie an den Blättern gestutzt worden. Es sind keine Fragen gestellt worden, es ist nicht hinterfragt worden. Die politische Polizei hat existiert, aber sie ist sorgsam von ihrer Umwelt abgeschirmt worden. Das alles heisst allerdings nicht, dass sie sich außerhalb der polizeilichen Hierarchie befunden hätte. Auch die politische Polizei ist polizeiintern nach dem Prinzip von Befehl und Gehorsam geführt worden. Aber eben nur polizeiintern. Und weil das so war, tragen alle Bedrohungsbilder, die eigentlichen Leitbilder vom Staatsschutz also, aber auch alle internen Verhaltens- und Vorgehensregeln, die alleinige Handschrift der polizeilichen Führung. Wobei da anzufügen ist, dass der frühere Polizeivorstand Hans Frick die Etablierung von eigentlichen Pflichtenheften für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Staatsschutz durchgesetzt hat. Es bleibt jetzt anzumerken, dass die absolute Eigenständigkeit vom politisch-polizeilichen Handeln zu denen im Bericht beschriebenen Mängel und Versäumnissen geführt hat, für die Polizeiführung nicht aus der Verantwortung entlassen werden kann. Die UK hat beschrieben, wer alles von der politischen Polizei aktenmässig erfasst und überwacht worden ist. Allein die Fülle von den erhobenen Akten, Ihre undifferenzierte Ablage und Wertung zeigt, dass dem Handeln praktisch keine Grenzen gesetzt waren. So war es für die UKA nur möglich, sich durch Stichproben ein einigermaßen authentisches Bild vom Wirken des Stadtzürcherischen Staatsschutzes zu machen. Bezogen auf die Fülle der Unterlagen lässt sich sagen, dass ihr Umfang nicht zuletzt auf den Umstand zurückzuführen ist, dass zum Beispiel zwischen legaler und illegaler politischer Tätigkeit keinerlei Unterscheidungen vorgenommen worden sind. Kommt dazu, dass Personen allein deshalb fischiert und überwacht worden sind, weil sie mit einer Person bekannt gewesen sind, die aus Sicht vom Staatsschutz überwachungswürdig war. Das belegt zum Beispiel im Bericht die Beispiele über das illegale Kopieren von Agenden von festgenommenen Personen. Dazu gehört auch die Fischierung von Erstunterzeichnern von Volksinitiativen. Es ist ein Berg entstanden, aus dem Wesentliches von Unwesentlichem nicht getrennt worden ist, beziehungsweise das Unwesentliche nicht ausgemustert worden ist. Die UKA äußert sich in ihrem Bericht auch zur besonderen Optik der Überwachung. Überwacht worden sind überwiegend Personen und Organisationen, die aus der Sicht des Staatsschutzes links, alternativ, grün oder zum Beispiel friedensbewegt eingestuft worden sind. Intensiv beobachtet worden sind auch Frauen und Frauenorganisationen. Die Optik hat den jeweiligen Bedrohungsbildern entsprochen, die lange Zeit durch die Gefühlslage vom Kalten Krieg geprägt gewesen sind. Es war den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weitgehend überlassen, den Kreis von observationswürdigen Personen zu bestimmen. Beispielhaft dafür sei eine Begebenheit angeführt. Ein Staatsschutzbeamter, dem die Überwachung der ETH zugeordnet war, behändigte dort vom schwarzen Brett einen Zettel, auf dem eine Studentin eine Wohnpartnerin gesucht hat, die wie sie engagiert in Umwelt und Frieden sei. Er hat akribisch überprüft, um wen es sich bei dieser Person handelt, und das mit dem Argument, man beginnt immer an einem kleinen Fädchen. Rapport und Zettel sind im Dossier Kommunen und ähnliche Gruppenunterkünfte abgeleitet worden. Es ist richtig, dass der Staatsschutz nicht nur linke oder alternative Kreise beobachtet hat. Fischiert worden sind auch bürgerliche Parteien, bürgerliche Organisationen und Politiker, aber auch Personen, die rechtsextremen Kreisen zuzuordnen sind und rechtsextreme Gruppen selber. Auffallend ist aber, dass die Intensität der Beobachtung da schwächer war. Die Unterschiedlichkeit in der tiefen Schärfe wird im Bericht umfassend dargestellt. Die Breite der Überwachung, aber auch die Tonalität der Aktensprache hat die Betroffenheit in der Öffentlichkeit ausgelöst. Die Betroffenheit ist unterschiedlich. Die unterschiedliche Betroffenheit ist auch in der UKA selber sehr spürbar gewesen. Darum steht im Bericht auch das Folgende: Bei manchen lösten die festgestellten Tatsachen Schock, Wut und Empörung aus. Andere mussten erkennen, dass die von jeder politischen Kontrolle abgeschotteten Staatsschutzorgane weit mehr observierten und registrierten, als sie sich vorgestellt hatten oder für angemessen hielten. Wieder andere werteten die Arbeit des KK3, von einzelnen Beispielen abgesehen, im Wesentlichen als korrekt, rechtsstaatlich wertvoll und nötig. Wie auch immer, es sind Wunden entstanden, die längere Zeit für ihre Heilung brauchen werden. Weitere werden entstehen, je mehr Betroffene mit den über sie angelegten Fischen und Akten konfrontiert werden. So gesehen verstehe ich den UKA-Bericht auch als einen Beitrag zur heilenden Aufarbeitung, ich sage bewusst nicht Bewältigung der Vergangenheit. Eben weil Sie, meine Damen und Herren, genügend Zeit gehabt haben, den Bericht zu lesen, verzichte ich auf eine eigentliche Präsentation vom Inhalt in einer allenfalls sogar kapitelweisen Form. Das wesentliche Fazit von unserem Bericht sind die einstimmig verabschiedeten Feststellungen. Wir sind uns einig, es fehlt an einer ausreichenden rechtlichen Grundlage für die politische Polizei. Es fehlt an einer ausreichenden Definition von ihren Zielen. Das Bedrohungsbild ist nicht von den politischen Vorgesetzten, sondern von der Polizei selber formuliert. Weisungs- und Aufsichtskompetenzen zwischen Bund, Kanton und der Stadt Zürich sind unzureichend oder gar nicht geregelt. Eine Kontrolle durch den Polizeivorstand, den Stadtrat oder den Gemeinderat findet nicht statt. Versuche vom Gemeinderat sind am Widerstand vom Stadtrat gescheitert. Die Registriertätigkeit hat sich unkontrolliert ausgeweitet. Der Einsatz von Insider ist ohne genügende rechtliche Abstützung erfolgt. Es haben Ausbildung, Führung, Kontrolle und Nachbetreuung gefehlt. Bei Bewerbungen für städtische Stellen sind ohne rechtliche Grundlagen politisch-polizeiliche Daten angezogen worden, das auch bei Einbürgerungen und bei Einteilungen im Militär- und Zivilschutz. Bei den durch Bundesgelder gespeisenen Sonderkassen sind Bestimmungen über den Finanzhaushalt missachtet worden. Die von der Stadt im Rahmen von gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahren erbrachten erheblichen Leistungen sind vom Kanton gar nicht, vom Bund nur symbolisch abgegolten worden. Das Instrument der gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahren ist teilweise im eigentlichen Strafverfolgungszweck entfremdet und zur Beschaffung von politisch-polizeilichen Informationen verwendet worden. Telefonüberwachungen sind formell korrekt eingeleitet worden, haben aber in Einzelfällen zu unakzeptablen Durchkontrollen geführt. Es ist keine Abgrenzung zwischen der Erfüllung von berechtigten Nachrichtenbedürfnissen im Rahmen von den polizeilichen Ordnungs- und Sicherheitsaufträgen und der Tätigkeit von der politischen Polizei vorgenommen worden. Das Büro S operiert im sensiblen Bereich von der politischen Delikte. Umso schwerer wiegt die Tatsache, dass seine Tätigkeit von den politischen Instanzen unzureichend kontrolliert und überwacht worden ist. Die Kontrollen sind erschwert worden durch die gleichzeitige Unterstellung unter Stadt und Kanton. Die Mängel sind im Bericht anschaulich gemacht worden. Es ist nachvollziehbar, dass die geäusserte Kritik auch Betroffenheit bei den Beamtinnen und Beamten vom Staatsschutz selber ausgelöst hat. Wir haben im Bericht resümiert, wie die Befindlichkeit vom Staatsschutzpersonal aussieht. Sie fühlen sich auch durch die Erkenntnis der PUC-EOPD auf die Anklagebank versetzt. Auf eine Bank, auf die vor allem nach ihrem Empfinden Politiker gehören. Es wird bei der Detailberatung und bei den Gesamtwürdigungen noch einmal auf diesen Aspekt zurückzukommen sein. Immerhin da so viel. Wir haben den Beamtinnen und Beamten gegenüber beim ersten Zusammentreffen deutlich gemacht, dass wir nicht kommen zum Sündenböck suchen, sondern dass wir einen parlamentarischen Untersuchungsauftrag zu erfüllen haben. Und wir haben die Verantwortlichkeit auch deutlich im Versagen von der Politik analysiert. Gestatten Sie mir da ganz leicht von der Rolle des rapportierenden Kommissionspräsidenten abzuweichen, um eine kurze persönliche Meinung zu vertreten. Man soll die Betroffenheit vom Staatspersonal sehen, vom Staatsschutzpersonal sehen. Es ist aber im Sinn von der erwähnten heilenden Aufarbeitung von der Vergangenheit ebenso deutlich zu sehen, dass durchs Handeln vom Staatsschutz allgemein und damit auch durch das Handeln von Beamtinnen und Beamten die Betroffenheit von vielen tausend Bürgerinnen und Bürgern, die Objekt von dem Handeln gewesen sind, dass diese Betroffenheit und eben auch die Wunden entstanden sind. Die Beamtinnen und Beamten müssen sich mit dem Umstand ernsthaft auseinandersetzen. Ich erlaube mir jetzt, an Ausgangspunkt von unserem Bericht zurückzukommen. Wir sind uns bewusst, dass der Bericht recht detailliert ausgefallen ist. Das ist einmal bedingt durch den detaillierten Auftrag, den uns der Rat selber erteilt hat. Auf der anderen Seite hat es im Zuge unserer Arbeit objektive Schwierigkeiten gegeben. Der zuständige Polizeivorstand hat seine Arbeit bei Aufnahme unserer Tätigkeit eben erst angetreten. Der Chef vom KK3 ist rund ein Jahr vorher in sein Amt eingesetzt worden. Sein Vorgänger hat von seinem Recht Gebrauch gemacht, nicht vor der Kommission zu erscheinen. Ebenso hat einer von seinen engsten, früheren und pensionierten Mitarbeitern aus gesundheitlichen Gründen nicht angehört werden. Das alles war mit dem Problem verbunden gewesen, dass die eigentlich verantwortlichen Auskunftspersonen nicht haben können befragt werden. Der Kommission hat sich der Altstadtrat Hans Frick gestellt. Er hat seine Leute nicht wollen im Stich lassen. Es ist aus dem Bericht nachvollziehbar, dass seine Detailkenntnisse vom Apparat aus den bereits geschilderten Gründen nicht umfassend sind. Das wiederum hat der Luca keinen anderen Weg offen gelassen, als sich den eigenen Weg von der Recherche vom Anfang bis zum Ende selber suchen zu müssen. Dass das alles zu einer längeren als geplanten Kommissionstätigkeit geführt hat, versteht sich damit von selber. Neben diesen Schwierigkeiten haben sich auch andere gegeben, die mir im Bericht unter dem Titel «Besondere Vorkommnisse» zusammengefasst haben. Es ist notwendig, dass ich mich dem Abschnitt besonders zuwende. Am 11. Mai 1990, zwei Tage nach Einsetzung von der UK, hat der kantonale Polizeidirektor verfügt, dass die kantonalen Akten aus dem Büro S ausgescheiden sind. Die Verfügung ist vollzogen worden, ohne dass der Polizeivorstand oder die UK vorher davon in Kenntnis gesetzt worden wäre. Die UK hat gegenüber dem Polizeidirektor die Ansicht vertreten, dass es im gemisch geführten Büro S keine städtische oder kantonale Akten geben könne, und sie hat Einsicht verlangt in die ausgesonderten Akten. Sie hat für die Einsichtsnahme eine Viererdelegation vorgeschlagen. Der Polizeidirektor hat das verweigert. Er hat lediglich ein Mitglied Einsicht gestatten. Das Angebot hat die UK abgelehnt, da sie sich auch von der Geschäftsordnung vom Gemeinderat her gesehen als Kollektiv mit gleichen Rechten und Pflichten verstanden. Sie hat darum auf die Einsichtsnahme und auf eine rechtliche Auseinandersetzung verzichtet. Über die Rechtslage gehen die Meinungen in der UK allerdings auseinander. Einigkeit besteht aber darin, dass die Art und Weise des Vorgehens des Polizeidirektors nicht üblichen Gepflogenheiten im Verkehr zwischen Behörden entspricht. Der Zeitplan der Untersuchungen wesentlich verlängert haben die Aussageverweigerungen von Beamtinnen und Beamten zu Insider und Vertrauenspersonen. Obgleich UK-Mitglieder den Rechtsstandpunkt vertreten haben, zu dem Aspekt hätten alle Auskünfte erteilt zu werden, hat die Kommission am Anliegen von der Polizeiführung Rechnung getragen, wonach keine Aussagen verlangt werden sollen, die zur Identifizierung von Insidern führen könnten. Die UK hat darum vorgeschlagen, dass hingegen alle Auskünfte zur Zahl der Insider und zu ihrem Einsatzbereich gemacht werden sollen. Nach einer Besprechung mit dem Polizeivorstand, Polizeikommandanten und Chef des KK3, ist die UK davon ausgegangen, dass dem Angebot entsprochen wird. Das war nicht der Fall gewesen. Bereits der erste einvernommene Beamte hat jegliche Aussage verweigert im Rahmen des Agreement. Er hat sich dabei auf den Befehl des Stabschefs der Stadtpolizei abgestützt, der ihm die Legitimation zur Aussageverweigerung umschrieben hat. Das obgleich der Polizeivorstand am 4. September am Polizeikommandant den Auftrag erteilt hat, den Kompromiss mit der UK Folge zu leisten und die Mannschaft entsprechend zu instruieren. Angesichts dieser Situation hat die UK beim Polizeivorstand interveniert, worauf der dem Polizeikommandant einen förmlichen Befehl zum Vollzug erteilt hat. Der Polizeikommandant ist dem Befehl dann nachgekommen, hat aber gegenüber der Mannschaft deutlich zu verstehen gegeben, dass er lediglich einen Befehl vom Polizeivorstand ausführt. Trotz dem Befehl sind die Auskünfte der Befragten unvollständig oder unbefriedigend gewesen, oder es ist zu weiteren Aussageverweigerungen gekommen. Bei ihren Augenschein vom 17. und 18. Juli hat die UK erstmals entdeckt, dass auf den Fischen vom UK-Mitglied Niklaus Scher Kürzel von drei KK3-Mitarbeitern ausradiert worden sind. Es hat sich um Kürzel von KK3 Insider gehabt. Spätere Zufallsstichproben haben ergeben, dass rund auf einem Dutzend weitere Personenfische dieselben Kürzel degradiert worden sind. Insgesamt hat die UK rund 100 Radierungen auf Fische und gegen 70 Radierungen auf den zugehörigen Akten feststellen. Betroffen sind vorab Fische von AKW-Gegnerinnen und Gegnern und das entsprechende Dossier gewesen, daneben zahlreiche Insider-Aktennotizen im Kanzleidossier aus dem Jahr 1985-86. Die UK hat die entsprechenden Fische und Akten sichergestellt. Sie hat daraufhin den Versuch unternommen, in langwierigen Befragungen den Sachverhalt zu klären. Das war nicht möglich gewesen. Die UK geht
aber aufgrund von ihren Recherchen davon aus, dass die Radierungen zwischen Ende März und Mitte Juli 1990 vorgenommen worden sein müssen. Die juristische Subkommission von der UK hat verschiedene Straftatbestände erwogen und festgestellt, dass die Veränderung von Fischen und Akten jedenfalls ein Disziplinarvergehen darstellt. Die UK hat den Polizeivorstand und den Kommandant von diesen Vorgängen in Kenntnis gesetzt. Um den Fortgang der Untersuchungen nicht zu beeinträchtigen, hat sie davon abgesehen, selber straf- oder disziplinarrechtliche Schritte zu beantragen. Hat aber in einem Schreiben am Polizeivorstand zum Ausdruck gebracht, dass sie nach Abschluss von ihrer Arbeit von der Polizeiführung entsprechende Schritte erwarten. Zu den besonderen Vorkommnissen gehört auch die Entwendung vom Velo vom UK-Mitglied Niklaus Schär. Dass er während einem Augenschein vor dem Eingang zum KK3 abgestellt hat. Ich will auf Details von dieser Velo-Odyssee nicht eingehen. Sie darf aber in keiner Art und Weise als eine Bagatelle abgetan werden. Darum hat der Polizeivorstand auch angeordnet, die Umstände zu klären. Zu dem Zweck haben die von der UK im Zusammenhang mit der Radierung beschlagnahmten Videobänder von der Eingangstürüberwachung vom KK3 sollen visioniert werden. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Aufzeichnung von der fraglichen Nacht vom 1. auf den 2. Oktober gefehlt hat. Welche Massnahmen das Fehlen von dieser Aufzeichnung verursacht haben könnten, werden im Bericht umschrieben. In dieser Angelegenheit sind polizeiinterne Abklärungen im Gang. Meine Damen und Herren, die UK hat in über 30 Sitzungen, im Wesentlichen in Ganztagessitzungen und in zahlreichen Augenscheinen, die im Plenum oder in Subkommissionen, in intensiven Sitzungen von der Subkommission Rechtsfragen und Befragungsvorbereitungen und in der Subkommission Schlussfolgerungen und letztlich auch in zahllosen Sitzungen von der Redaktionskommission, der ihre von Ihnen erteilte Auftrag ausgeführt. Sie hat den vorliegenden Bericht am 31. Januar 1991 einstimmig zu Ihren Handen verabschiedet. Daraufhin ist einer minutiösen Schlussredaktion hinsichtlich grammatikalischen und sprachlichen Unebenheiten unterzogen worden. Einige sind trotzdem geblieben. Ich will damit nur zum Ausdruck bringen, dass am 31. Januar die Arbeit der UK nicht abgeschlossen war. An die Schlussredaktion hat sich die Rücklegung angeschlossen. Gemäss Geschäftsordnung hat der Bericht zudem im Stadtrat zur Stellungnahme zugeleitet werden müssen, und zwar bevor die offizielle Veröffentlichung des Berichts erfolgen konnte. Wir haben den Verfahrenszeitplan seriös diskutiert und vorbereitet. Leider sind wesentliche Teile des Berichts vor der ursprünglich für den 6. März geplanten Veröffentlichung in der Zürichwoche abgedruckt worden. Die UK hat sich veranlasst gesehen, die Bezirksanwaltschaft einzuladen, eine Untersuchung über die Umstände vorzunehmen, die zu ihrer Vorveröffentlichung geführt haben.
Sie hören auf der Frequenz von Radio Lora eine Live-Übertragung vom Zürcher Gemeinderat, wo die Staatsschutzdebatte im Moment eröffnet wird, durch den Walter Blum, FDP-Gemeinderat, wo die UK, die Untersuchungskommission, präsidiert hat. Der Saal ist voll, auch die Tribüne hat im Moment zu wenig Platz. Es hat einen Haufen Leute, die stehen müssen. Sie haben die angenehme oder einfache Situation, dass sie Radio Lora hören können. Von der Stadträte ist die Debatte nicht allen wichtig gewesen. Es sitzen fünf da vorne, nämlich die drei Sozialdemokraten, der Sepp Estermann, der Robert Neukomm, der ja Polizeivorstand ist, und Ursula Koch. Und die beiden Stadträte Willi Küng und Aschbacher. Walter Blum ist jetzt mit seinem Eintretensreferat bald am Ende. Er hat begründet, warum sie ihre Pressekonferenz haben vorziehen müssen. Anschliessend werden weitere UK-Mitglieder und Fraktionssprecher das Wort in dieser Eintretensdebatte ergreifen. Mehr von Radio Lora werden die Debatte weiterhin live übertragen. In der Pause dann von 16:30 bis 17:00 werden wir Interview bringen, Stellungnahmen zum bisherigen Verlauf dieser Debatte. Damit zurück in den Ratssaal, wo weiterhin der Walter Blum am Reden ist.
Klare Hierarchie festgelegt. Namen vom Altstadtrat Hans Frick, vom Polizeikommandant Peter Hofacher, vom KK3-Chef Adrian Briner, vom früheren stellvertretenden Chef vom KK3 Reinhard Isering und dem derzeitigen Chef Stellvertreter Richard Müller sind den Aussagen zugeordnet. Die Namen von den übrigen befragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom KK3 und Pur OS werden im Bericht nicht genannt. Die Namen von der UK befragten Insider hingegen werden genannt, da die im Zusammenhang mit ihrer Enttarnung öffentlich bekannt sind. Von den Befragten ausschließlich zuhanden von der UK vertraulich gemachte Aussagen sind im Bericht nicht erwähnt. Ich füge da an, dass die UK alle Personen und Firmen, die im Bericht im Zusammenhang mit Staatsschutzakten genannt werden, um ihr Einverständnis angefragt hat. Bei Personen vom öffentlichen Leben hat sie darauf verzichtet. Firmen und Personen, die der Polizei Informationen zugehalten haben, haben in den meisten Fällen eine Namensnennung abgelehnt. Dem ist von der UK entsprochen. Es ist an dieser Stelle ausdrücklich der
Die Namen kann man übrigens teilweise in den neuesten Nummern vom Fischer-Fritz nachlesen, der Zeitung vom Schweizerischen Komitee Schluss mit dem Schnüffelstaat. Hier dazu gehören Tagesanzeiger, die frühere BBC Oerlikon, also AAB, die Kugellagerfabrik SRO. Das sind unter anderem Firmen, die nicht einverstanden sind mit der Namensnennung.
Damit, meine Damen und Herren, bleibt mir am Ende von meinem Eintretensreferat einen weiteren Dank abzustatten. Er geht an die Damen und Herren von der UK. Wir haben während 8 Monate eine zusätzliche Erfahrung machen können. Wir haben gemeinsam die Grenzen des parlamentarischen Milizsystems erlebt. Darum unterbreiten wir Ihnen auch einen besonderen Beschlussantrag. Die Arbeit war für alle UK-Mitglieder eine grosse zeitliche Beanspruchung. Vieles musste zurücktreten. Umso mehr danke ich meinen Kolleginnen und Kollegen für die jederzeit vorhandene konstruktive Bereitschaft, den uns erteilten Auftrag nach bestem Können zu erfüllen. Ich danke an dieser Stelle ausdrücklich am Herrn Bezirksrichter Martin Farner, unserem Kommissionssekretär für seinen unermüdlichen, speditiven und vor allem kompetenten Einsatz. Und ich danke der Frau Verena Lopez, Mitarbeiterin am Kantonalen Handelsgericht, die in hervorragender Weise für unsere Schreibarbeiten besorgt war. Eine persönliche Bemerkung erleben Sie mir ganz am Schluss. Ich habe in diesen Monaten Erfahrungen gemacht und Erkenntnisse gewonnen, die bleiben werden. Wie lange, weiss ich nicht. Ich bin Menschen in Akten begegnet, die ich auch persönlich kenne. Akten und meine Wahrnehmungen klaffen auseinander. Ich weiss, dass meine Beurteilung von der Realität die richtige ist. Aber ich bin nicht so sicher, ob sich das immer so bleiben wird, ob ich das immer so sehen werde. Welche Realität nistet sich vielleicht in meinem Kopf ein? Die Aktenrealität oder meine Realität, Realität? Das werde ich als Belastung, aber auch als Betroffenheit mitnehmen müssen. Und ich weiss, dass es so auch einige von meinen Kolleginnen und Kollegen gehen wird. Bitte Sie, meine Damen und Herren, auf den Bericht einzugehen.
Das war Walter Blum, Eröffnungsvotum zu der Staatsschutzdebatte.
Fraktionserklärungen für die Sozialdemokratische Partei redet Herr Werner Sieg.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich lese Ihnen eine Fraktionserklärung von der Sozialdemokratischen Partei vor. Die Sozialdemokratische Partei der Schweiz besteht seit 1888. Seit dem ersten Tag ihres Bestehens wird sie von der politischen Polizei dieses Staates überwacht und bespitzelt. Seit 1888 fordern wir deshalb die Abschaffung dieser Schnüffelpolizei. Heute können wir hier in der Stadt Zürich damit endlich den Anfang machen. Ohne die Änderung der Mehrheitsverhältnisse im Gemeinde- und im Stadtrat vor einem Jahr wäre die erfolgreiche Arbeit einer Untersuchungskommission politische Polizei nicht möglich gewesen. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten begrüßen den umfassenden Bericht der UK. Wir sind erfreut, dass trotz der tiefen Gegensätze in diesem Parlament ein Bericht entstand, der von den Kommissionsmitgliedern einstimmig verabschiedet werden konnte. Bei der Würdigung, den Anträgen und den Empfehlungen unterstützen wir jeweils die Haltung der Kommissionsmehrheit. Meine Damen und Herren, unser Staat gründet auf den Ideen des Liberalismus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Zentraler Punkt dieser Ideen sind die bürgerlichen Freiheitsrechte. Die Meinungsäußerungsfreiheit, die Versammlungs- und Vereinsfreiheit, die Pressefreiheit, die Glaubensfreiheit. Die Gedanken sind frei, war das Losungswort von 1848. Die politische Polizei verkörpert das absolute Gegenprinzip zu den Idealen von 1848. Sie hatte und hat keine andere Aufgabe als die Überwachung von Gedanken. Sie sammelte jegliche Meinungsäußerung, wenn sie annahm, diese Meinungsäußerung könne irgendeinmal ihr selbst oder ihren Auftraggebern gefährlich werden. Die Tätigkeit der politischen Polizei widerspricht dadurch, dass sie auf Vorrat sozusagen, ohne irgendwelchen Tatverdacht untersucht und registriert den Fundamenten der Demokratie und des Liberalismus. Für die politische Polizei gibt es keine gesetzlichen Grundlagen, die rechtsstaatlichen Anforderungen genügen könnten. Alle Vorstöße zu ihrer Verankerung in der Verfassung oder im Gesetz wurden vom Schweizer Souverän abgelehnt, letztmals bei der Busipo-Vorlage 1978. Das hat unsere Regierungen aber nicht daran gehindert, die politische Polizei klammheimlich am Volk vorbei auszubauen. In ihrer heutigen Form entstand sie unter der Ägide der Herren von Moos, Furgler und Friedrich und von Frau Kopp. Heute versucht Bundesrat Koller mit allen Tricks, sie sich zu erhalten. Sie stellt aber, wie Max Frisch mit Recht sagt, eine verfassungswidrige Institution, einen Verfassungsverrat gegen die eigene Bevölkerung dar. Die politische Polizei war immer ein innenpolitisches Machtinstrument. Es erstaunt daher nicht, dass sie auch in Zürich in der Regel ausschließlich gegen links tätig wurde. Ausgerichtet war sie zwar auf den Krisenfall, den möglichen Bürgerkrieg, in dem man Dutzende von Zürcherinnen und Zürchern in Schutzhaft nehmen und internieren wollte. Gewirkt hat sie aber auch in normalen Zeiten. Ihre Aufgabe war es, jeglichen Veränderungswillen aufzuspüren, zu denunzieren und seine Unterdrückung vorzubereiten. Dadurch wurde sie zu einem Mittel der strukturellen Repression. Der UKA-Bericht zeigt die bedrückende Tatsache, dass auch in Zürich wie in der übrigen Schweiz vielen Bürgerinnen und Bürgern Unrecht geschah. Wir verlangen, dass ihnen Genugtuung gewährt wird. Der Bericht zeigt auch, dass der Zürcher Stadtrat weder willens noch fähig war, die politische Polizei zu kontrollieren. Unter seinem Chef Niederer entwickelte sich das KK3 zu einem unkontrollierten Staat im Staate. Aber auch der Gemeinderat brachte es, trotz einiger mutiger Versuche, bis zum Frühjahr 1990 nicht zustande, die unheilige Allianz von Exekutive, Polizei und teilweise auch der Justiz zu durchbrechen. Der UKA-Bericht dokumentiert einen ganz bestimmten Geist. Von diesem Geist waren Behördemitglieder, Polizeioffiziere, Angehörige des Polizeikorps, aber auch Tausende von Zuträgerinnen und Zuträgern erfüllt. Diesen Geist geißelte Gottfried Keller bereits vor fast 150 Jahren als blutlose Gerechtigkeit. Über die Anhänger dieses Denkens schrieb Keller: Solche blutlose Gerechte werfen keine Laternen ein, aber sie zünden auch keine an. Und kein Licht geht von ihnen aus. Angst- und Sicherheitsdenken der Schweizer Gesellschaft haben in den letzten Jahrzehnten paranoide Züge angenommen. Wenig Licht ist von diesem Land ausgegangen. Nun muss sich endlich ein anderes Denken durchsetzen. Wir müssen eine zu Veränderungen bereite, veränderungswillige Gesellschaft werden, wenn wir unseren neuen Platz in Europa und in der Welt finden wollen. Dafür ist die uneingeschränkte Freiheit, eine eigene Meinung zu haben und sie öffentlich äußern zu können, unerlässlich. Die politische Polizei aber gehört abgeschafft, in Zürich und in der ganzen Schweiz. Ich möchte an dieser Stelle es nicht unterlassen, im Namen der sozialdemokratischen Mitglieder der UKA am Präsidenten, am Walter Blum, für seine Arbeit zu danken. Er hat hier das Präsidium kompetent geleitet. Er hat es effizient geleitet und in einer toleranten Art.
Der Dank gilt auch den Freisinnigen, die in der UK bei der Würdigung von dem Bericht zusammen mit der rot-grünen Mehrheit gestimmt haben. Allerdings nachher bei den konkreten Anträgen betreffend Abschaffung und anderen Punkten, denn sich ins andere Lager, ins Bürgerliche geschlagen haben, wo gegen die Abschaffung ist. Die Freisinnigen sind also je nachdem, um was es heute geht, entweder im Lager von der Rot-Grünen, auf der allgemeinen Ebene, aber auf der anderen Seite bei den konkreten Vorstössen.
Polizei der Stadt Zürich. Zudem zeigt er gemäß dem gemeinderätlichen Auftrag die Arbeitsweise und das Ausmaß der gesammelten Akten und Unterlagen auf. Der Bericht weist aber auch mit aller Deutlichkeit auf die mangelnde Rechtsgrundlage für die Tätigkeit des Staatsschutzes auf städtischer Ebene hin. Die FDP-Fraktion hat an einer ausgedehnten Sondersitzung den UKA-Bericht, die Feststellungen und die Würdigungen sowie die Anträge beraten. Die Fraktion ist mit ihren drei Vertretern in der Untersuchungskommission der Auffassung, dass die Hauptverantwortung für die politische Polizei bei den politischen Instanzen vorab
der SP-Sprecher Werner Sieg ist abgelöst worden durch den FDP-Gemeinderat Vollenweider, der die Meinung von seiner Fraktion kundtut.
Die Fraktion der FDP unterstützt einstimmig die Anträge der Kommissionsminderheit und hebt hervor, dass ein präventiver Staatsschutz in einem demokratischen Rechtsstaat eine unverzichtbare Notwendigkeit darstellt. Dafür aber sind eine einwandfreie Rechtsgrundlage und eine wirksame parlamentarische Kontrolle zu schaffen. Der Aufgabenbereich für die präventive politische Polizei ist eng zu fassen und von den politischen Instanzen zu formulieren. Die FDP begrüßt die Stellungnahme des Stadtrates von Zürich, der eine ersatzlose Einstellung der Tätigkeit des KK3 ablehnt und für die Weiterführung von Ermittlungen gerichtspolizeilicher Art und politisch motivierter Straftaten sowie die Führung eines Informationsdienstes zur Erfüllung des Ordnungs- und Sicherheitsdienstes eintritt. Entgegen der schriftlich formulierten Auffassung des Stadtrates hat Polizeivorstand Neukomm gegenüber den Medien erklärt, der Stadtrat trete für die Abschaffung des Staatsschutzes ein. Die FDP-Fraktion erwartet von Polizeivorstand Neukomm, dass er sich der Auffassung des Stadtrates unterzieht.
Die Reihe ist jetzt an der Christlich-Demokratischen Volkspartei, Herr Karl Zimmermann.
Nach dem FDP-Sprecher Martin Vollenweider, jetzt CVP-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, zuerst einmal eine Vorbemerkung. Die am 9. Mai 1990 vom Gemeinderat von der Stadt Zürich eingesetzte Untersuchungskommission hat im Februar 1991 ihre Arbeiten abgeschlossen. Der 284-seitige Bericht ist am 27. Februar 1991 den Mitgliedern vom Gemeinderat zugestellt und gleich auf der Presse vorgestellt worden. Ich möchte hier festhalten, bei der seinerzeitigen Medienkonferenz hat es sich nur um einen Rapport über Kommissionsarbeit gehandelt. Die politische Auseinandersetzung über Sinn und Zweck von der Staatsschutztätigkeit bei der Stadtpolizei Zürich wird heute an einer Dreifachsitzung stattfinden. Dann dürfen wir festhalten, die Untersuchungskommission hat die Klärung der gestellten Fragen abgeschlossen. Das Ziel seinerzeit, den Bericht noch vor der Herbstferien 1990 abzuliefern, hat sich als kurzfristig erwiesen. Ich tue Ihnen namens der CVP folgende Erklärung abgeben. Ich tue mich an den schriftlichen Bericht halten. Erstens einmal die rechtlichen Grundlagen des Staatsschutzes und die Verantwortlichkeit. Die Untersuchungskommission stellt fest, dass es auf allen Ebenen, sowohl beim Bund wie beim Kanton, an genügenden rechtlichen Grundlagen fehlt. Zudem mangelt es an einer politischen Kontrolle. Die UK hat deutlich gemacht, dass sie nicht nach Sündenbocken suchte, sondern die Verantwortlichkeit zu ergründen versuchte. Ich bitte heute sind hier die Seiten 266 und folgende des UK-Berichtes zu konsultieren. Diese Feststellungen der UK mögen... ...nur das Urteil des Verwaltungsgerichtes Basel-Land vom 11.